Jetzt läuft die Viererkette.
Der FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
Herzlich willkommen zur Viererkette, dem FCA-Podcast der Augsburger Allgemeinen und der Frage, was ist denn da los? Was ist denn da los? Schon wieder ein Sieg des FC Augsburg und diesmal sogar einer, der kongruent ist zum Spiel. Also die Leistung und das Ergebnis geben sich Hand in Hand. Es war ein gutes Spiel, ein verdienter Sieg, der für den FC Augsburg einen großen Schritt bedeutet, für Wolfsburg großen Ärger, kommen wir glaube ich, später, wenn überhaupt dazu angeguckt hat sich das Ganze Johannes Graf. Hallo.
Servus.
In Wolfsburg. Und mein Name ist Florian Eisele. Und gleich zu Beginn möchte ich auf eine Leserzuschrift kommen, die wir gleich in doppelter Version bekommen haben von der vergangenen Woche, nämlich von Claudia Gerlach-Götz und von Bettina Seitz. Ich lese mal ganz kurz vor, das betrifft nämlich dich, lieber Johannes.
Ja, ich weiß.
Ja, hallo, liebes Podcast-Team. Ich wollte euch eine kleine, liebevoll gemeinte Beobachtung zur aktuellen Folge schicken. Der Herr Graf, das bist du, hat es bei einer Redezeit von circa 17 Minuten geschafft, das Wort tatsächlich ganze 45 Mal unterzubringen. Das entspricht im Schnitt etwa 2,65 Mal pro Minute oder anders gesagt ungefähr alle 22 Sekunden ein tatsächlich. Das ist fast schon ein sprachliches Hintergrundrauschen. Der Herr Eiserle, das bin ich, hingegen hat die gesamte Folge mit nahezu lächerlichen 7 tatsächlich ausgeschmückt. Diese Folge hat das Zeug zum perfekten Trinkspiel. Ein Schluck pro tatsächlich, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man die Folge dann bis zum Ende schafft. Kommt wahrscheinlich auf das Getränk an, Claudia. Inhaltlich macht ihr das super und so weiter. Sie hört uns tatsächlich schon seit Jahren, haha. Und sie schreibt, ja, klingt absolut verrückt, aber ich habe echt mitgezählt. Und auch Bettina hat, glaube ich, nicht all detail, aber sie hat auch gesagt, den Herr Graf, den sie sonst sehr schätzt, da soll sich das Wort tatsächlich vielleicht mal abgewöhnen. Was sagst du tatsächlich dazu?
Da sage ich, das stimmt tatsächlich. Also, da muss ich sagen, erstmal vielen Dank, tatsächlich. dass sich unsere Hörerinnen und Hörer die Mühe machen, wirklich so genau hinzuhören, schon sehr viel, muss ich sagen, wahrscheinlich rekordverdächtig. Aber ich nehme mir das natürlich zu Herzen und werde jetzt versuchen, in dieser Folge dieses Wort, ich nehme es jetzt nicht mehr in den Mund, möglichst zu vermeiden. Die Frage ist, durch welchen Tick ich es dann ersetze. Aber das lassen wir uns einfach mal überraschen. Vielleicht habe ich ja noch irgendein anderes Wort auf Lager, das ich dann permanent benutze. Aber ich werde mich bemühen, dass ich dieses unsägliche Wort, das man ja total nicht braucht, wir wissen, wer, wenn nicht wir, weiß besser, dass man Füllwörter eigentlich nicht braucht, dass ich dieses Wort möglichst vermeide. Aber nochmal vielen Dank. Wir greifen das gerne auf.
Genau, und man braucht es nicht, es sei denn, man muss natürlich eine Zeile schinden, damit in der Zeitung das Ding in die nächste Spalte rüberläuft zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich etwas, was wir vermeiden sollten. So, jetzt gehen wir aber zum Spiel. 3:2 hat es am Ende geheißen. War so, dass der FC Augsburg eigentlich das von Beginn an bessere Spiel gemacht hat, oder? Kann man das so sagen? Und dann durch ein vermeidbares Gegentor in Rückstand geraten ist, dann hat man gedacht, oh, war ja schade. Und vor allem, weil ja 3 Minuten vor Schluss, der VfL Wolfsburg auch wieder geführt hat, war so nicht zwingend abzusehen, dass das Spiel noch diese Wendung nehmen würde, oder?
Ja, ich hatte mich wirklich auf ein Spiel eingestellt, in dem es jetzt nicht unbedingt permanent Höhepunkte gibt, gebe ich ganz ehrlich zu. Umso überraschender war dann schon auch der Spielverlauf. Also ich finde, dass der FCA tatsächlich, oh nein, schon wieder, oh nein, dass der FCA wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, war so nicht zu erwarten. Man hat ihm angemerkt, dass er wirklich Selbstvertrauen hat nach den jüngsten Ergebnissen, den Erfolgen. Die Mannschaft spielt wirklich einen wirklich guten Fußball in Wolfsburg. War tatsächlich so nicht zu erwarten. Ich kann es nicht. Tatsächlich schon wieder. War so nicht zu erwarten.
Mhm. Wir sind bei Minute 4, ne?
Ja. Deswegen muss man wirklich sagen, das war der FCA, so wie man sich eigentlich wünscht. Wir haben ihn auch schon so beobachtet in München und man merkt schon so ein bisschen dieses Muster, wirklich, wenn der FCA auf einen Gegner trifft, der jetzt nicht wirklich immer immer sich damit oder darauf konzentriert, den Gegner zu ärgern, unangenehm zu sein, eklig in den Zweikämpfen zu sein, dann kann der FCA auch seine eigenen Stärken entfalten. Da macht es gerade so einem Han Noah Masengo im Mittelfeld oder einem Alexis Claude Maurice, denen macht es dann richtig Spaß, damit zu zocken. Und zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Wolfsburger wirklich einen schlechten Eindruck hinterlassen haben und den Augsburgern das Spielen schon auch wirklich ermöglicht haben.
Ja, ich glaube, wenn es nach dem FCA geht, dann sollte man eigentlich nur noch gegen Wolfsburg spielen. Wir erinnern uns alle natürlich noch sehr gerne an das 3:1 im Hinspiel in Augsburg. War Banks und Kümmer Show, das letzte Tor von Mert Kümmer übrigens auch, das er erzielt hat. Ja, war dann ein Spiel, wo man gedacht hat, jetzt ist der Umschwung geschafft, jetzt hat die Wagner-Truppe, damals war sie das ja noch, den Schalter umgelegt, das sollte bekanntermaßen anders kommen, aber das waren eigentlich die beiden fast besten Spiele jeweils gegen Wolfsburg, die natürlich in beiden Spielen gezeigt haben, dass sie ganz große Probleme haben, das gehört natürlich, wie du gesagt hast, auch dazu. Ich fand es noch ganz nett, die Einlaufkinder, die waren nämlich, was man halt in Wolfsburg so macht, nette Werksmitarbeiter. Und der VfL Wolfsburg oder respektive die Mannschaft davon ist auch mit VW-Jackets eingelaufen. Das war nett, oder?
Der Hintergrund war der, dass eben dieser Spieltag im als Volkswagen-Spieltag deklariert war. Die haben sich da wirklich einiges einfallen lassen. Eben so diese Verbundenheit, die es mit VW gibt in Wolfsburg. Irgendwie, wenn man da so durch Wolfsburg läuft, dann fragt man sich tatsächlich, ob es noch was anderes gibt als VW und Volkswagen. Aber das ist irgendwie wirklich miteinander sehr, sehr verbunden. Durfte auch die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende hat vor dem Spiel noch im Stadion am Mikrofon gesprochen. Also es war wirklich so ein Spieltag, wo man diese Verbundenheit zeigen wollte. Ich fand es ganz interessant, weil hinter mir saßen dann auch Fans und die fanden es wirklich gut. Also gerade so diese Symbiose so zwischen VW und dem Fußballclub. Die waren aber dann auch sehr grantig, so würde man sagen, glaube ich, bei uns in Augsburg. Sehr grantig, als sie dann gesehen haben, wie die Spieler das denn so interpretieren, weil sie ja doch immer eher so Arbeit verkörpern, malochen und die Wolfsburger Spieler eigentlich eher so das Gegenteil gezeigt haben auf dem Platz.
Ja, das muss man vielleicht auch mal an der Stelle, ich wollte es eigentlich später sagen, aber das ist schon bemerkenswert, dieser Wolfsburger Kader. Ja, Wolfsburg hat in dieser Saison 68,65 Millionen Euro in diese Mannschaft gesteckt. Also das ist schon eine ganz schöne Ansage. Das ist unter den Top 5 der Bundesliga und hat in der Winterpause am meisten von allen Bundesligisten ausgegeben. Nämlich 25 Millionen, davon jeweils 9,5 Millionen für Kento Giogai, der auch das Tor gemacht hat nach seiner Einwechslung, für Jonas Adjetai, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Innenverteidiger, Garnage vom FC Basel gekommen, und für Sahil Kumbidi, der rechter Verteidiger spielt, auch in der Startelf war. Ja, trotzdem, also so wahnsinnig viel nach vorne hat das nicht gebracht. Es bleibt tatsächlich der Eindruck bestehen, dass es eine Mannschaft von teilweise hochveranlagten, guten Kickern, die aber irgendwie das nicht zusammenbringen, dass sie als Mannschaft konkurrent spielen. Zum Beispiel der teuerste Einkauf ist Vini Sousa, der war, glaube ich, auf der Bank gehockt, der hat 15 Millionen Euro gekostet. Das brasilianische defensive Mittelfeldspieler, der spielt gar keine Rolle mehr. Ja,
ja, und dann siehst du so einen Christian Eriksen, der wirklich so ein dänischer Allstar ist, der aber dem Spiel der Wolfsburger momentan wirklich nicht weiterhelfen kann. Also der ist nicht giftig in den Zweikämpfen, der will nicht den Han Noah Masengo tun. Der ist eher so ein Schönspieler, der da das Spiel sortiert im Mittelfeld. Aber mit solchen Spielern, da tust du dich halt in der Situation, in der Wolfsburg momentan steckt, wirklich, wirklich sehr schwer. Und deswegen, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, da könnte es wirklich ein böses Erwachen geben. Ich glaube auch nicht, dass Daniel Bauer, der Trainer, dass der noch allzu lange im Amt sein wird. Der ist ja auch erst im November eigentlich gekommen, war ja, glaube ich, U19-Trainer, war erst übergangsweise da, wurde dann zum Cheftrainer befördert, aber der hat ja tatsächlich am Samstag auch nach dem Spiel sehr ratlos gewirkt, wie er mit dieser Truppe eigentlich umgehen soll.
Ach Gott. Tatsächlich ratlos? Ja, okay. Also ja, aktuelle Meldungen aus Wolfsburg, das ist Stand Sonntagnachmittag, keine Diskussion soll es um Bauer geben. Interessant übrigens, dass Wolfsburg auch im Winter Dzeko hätte haben wollen und der ist ja bekanntlich dann zu Schalke gegangen. Das versteht man auch irgendwie nur bedingt. Naja. Ja, Wolfsburg. Jetzt gehen wir aber kurz zum Spiel. Das 0:1, ein Standardtor, eine Ecke, das sieht irgendwie die Defensivverbund des FC Augsburg nicht so wahnsinnig gut aus. War auch insofern ärgerlich, weil der FC Augsburg da eigentlich besser im Spiel war, mehr vom Spiel hatte. Ich habe mir in München ja das Spiel angeschaut, bin aber natürlich interessiert auf die Spieldaten gegangen und habe schon ein Offensivfeuerwerk des FC Augsburg vermutet, weil ich 6:0 Ecken gesehen habe in der ersten Halbzeit, zumindest was die Spieldaten angeht. Umso ärgerlicher natürlich dieses Gegentor und bemerkenswert, Standardtor. Es waren von 2 Gegentoren gegen den VfL Wolfsburg 1 Standardtor. Und wir haben vor Beginn dieses Podcasts mal einen Deep Dive in die Gegentorstatistik des FC Augsburg unternommen. Nämlich 6 der 7 letzten Gegentore waren Standards des FC Augsburg. Also jetzt in Wolfsburg 1 von 2 gegen Mainz 2 Elfmeter, 2 Gegentore durch Standards. Auch Pauli natürlich, ja, 2 Standardgegentore. Pauli auch ein Standardgegentor, das war dieser Elfmeter, zählt auch als Standard. Aber gegen Freiburg waren es auch 2 Ecken. Bedeutet, aus dem Spiel heraus trifft man jetzt aktuell recht selten gegen den FC Augsburg. Zugleich kann man aber sagen, bitte weniger Elfmeter, bitte weniger Ecken gegen sich zu bekommen, wäre eine gute Idee, oder?
Absolut. Vor allem, was man halt wirklich deutlich gerade sieht, ist, dass die Mannschaften sich darauf eingestellt haben, dass Finn Dahmen jetzt nicht unbedingt der Torhüter ist mit der größten Präsenz im Strafraum. Also es ist kein Koloss, der da hinten drin steht, vor dem man Angst haben muss, wenn der seine Fäuste reckt. Und das ist schon so ein Muster, dass der Finn Dahmen zugestellt wird. Ich meine, das ist ein allgemeines Muster. Auch der FC Bayern macht es ja inzwischen so, dass die irgendwie komplett ihren 5-Meter-Raum dazu parken mit irgendwelchen Spielern und dann versuchen, den Ball da möglichst reinzuspielen in diesem Tohuwabohu, dann, dass der Ball meistens irgendwie entweder Eigentor oder mit eigenem Spieler irgendwie ins Tor kommt. Und da hat der FC Augsburg momentan noch kein so richtiges Mittel gefunden. Es wäre eigentlich relativ einfach zu verteidigen gewesen, finde ich. Der Gerhard hatte dieses Tor gemacht. Mert Kümbel kam vorne nicht an den Ball und Kevin Schlotterbeck kam dann ein bisschen zu spät. Aber der Ball, der war ja dann eigentlich schon unten. Also es war jetzt nicht so, dass Gerhard hochspringen musste, um sich den Ball irgendwie zu holen, sondern der Ball, der hat sich ja schon gesenkt. Also deswegen finde ich schon, das müsste man besser verteidigen. Da gibt es ja auch inzwischen so viele Experten. Was ja auch immer interessant ist, die gehen dann plötzlich, wenn es eine Ecke gegen einen gibt oder eine eigene Ecke, dann gehen die sogar noch in der technischen Zone vorne an die Ecke hin, schauen sich das an. Also schon irgendwie, die Standards werden schon sehr überhöht momentan, finde ich, im Fußball. Aber beim FCA sieht man eben auch zu Recht, weil sie halt einfach oft auch das entscheidende Mittel dann sind, um ein Spiel zu gewinnen. Und da muss der FC Augsburg schon jetzt einfach nachjustieren, weil es natürlich ein sehr einfaches Mittel ist, um gegen Augsburg Tore zu erzielen. Andererseits hast du recht, aus dem Spiel heraus, und das spricht wieder für den FCA, das spricht vor allem für dieses kompakte Verteidigen, ist es inzwischen immer schwieriger, gegen Augsburg Tore zu erzielen. Jetzt in Wolfsburg hat man sich einmal überrumpeln lassen durch einen Konter. Das hätte man auch vorher unterbinden müssen, finde ich. Vielleicht auch mit einem taktischen Foul. Aber so dieses Muster, das zieht sich jetzt schon so ein bisschen durch mit diesen Standard-Gegentoren.
Das ist im Grunde die FC-Arsenal-Schule, die ja ganz gefährlich sind bei Standards und die es auch genauso machen. Das hat man ganz gut gesehen. Wer es gesehen hat, beim Champions-League-Spiel Arsenal gegen Bayern, was ja die einzige oder die bis dato auch erste Niederlage der Bayern nach dem Spiel gegen Augsburg war, da hat Arsenal, müsste ich jetzt mal lügen, aber ich glaube, 1 oder 2 Tore durch Standards, durch Ecken auch gemacht, weil sie genau das machen. Also in dem Moment, wo eine Ecke geht, ist es völliges Chaos im Fünfer. Da werden alle Bullen reingeschickt, alle großen, starken Spieler. War übrigens am Samstag bei Bayern gegen Frankfurt auch so. Also da hat Bayern auch genau so ein Tor gemacht, in dem, ich glaube, es war Pavlovic, den Kawa Santos von Frankfurt geblockt hat. Das ist ein Mittel, ja. Und da muss man sich tatsächlich was überlegen. Ja, also diese Stärke durch Standards, das kann man trainieren natürlich. Und vor allem kommt es dir entgegen, wenn du natürlich Spieler hast, die groß und bullig und stark sind, die so etwas dann auch frei blocken können. So, jetzt war es aber so, dass der FC Augsburg erneut ein Spiel nach Rückstand gewonnen hat. Das ist jetzt das, müssen wir auch mal gucken, auch das war ja lange Zeit etwas, was es gar nicht gegeben hat, also Spiele nach Rückstand zu drehen. Das hat dann gegen Bayern geklappt, gleich im nächsten Spiel gegen Pauli und jetzt gegen Wolfsburg. Das ist dann das 5. Spiel, das 3. Mal ein Spiel nach 2-maligem sogar Rückstand zu gewinnen, ist auch eine Qualität, die neu, zumindest im Saisonverlauf, ist.
Ja, das ist schon auffällig, dass der FCA trotz Rückstand relativ ruhig bleibt. Ich habe da auch Trainer Manuel Baum nach dem Spiel in Wolfsburg danach gefragt und er sagt schon, dass man merkt einfach, dass ein Gegentreffer die Mannschaft jetzt nicht irgendwie aus der Bahn wirft, sondern dass man weiterhin versucht, eben ruhig zu bleiben, an seinem Plan festhält. Ist ja auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht gleich irgendwie plötzlich hektisch wird, plötzlich irgendwas anders macht, ganz viele Umstellungen macht, soll ja schon Trainer in Augsburg gegeben haben, die ganz viel dann umgestellt haben, nach so Gegentreffern und so.
Also das, ja, oder gar nichts und das genauso weiter haben laufen lassen. Schöne Grüße an Leipzig.
Hat's,
ne?
Auch gegeben, ja. Richtig. Deswegen, das ist schon auch so ein gutes Merkmal momentan dieser Mannschaft, dass sie sehr ruhig ist, dass sie immer Zuversicht ausstrahlt. Und was auch für den FCA nebenbei spricht, Manuel Baum hat gerade ein gutes Händchen, was so die Einwechselspieler angeht. Also in Wolfsburg waren es dann auch die Einwechselspieler, die eigentlich dem Spiel die entscheidende Richtung gegeben haben. Also das waren Redzepi natürlich als Siegtorschütze, aber auch Ogundu hat ja sein erstes Spiel für den FC Augsburg gemacht. Der hat
vergiss mir mal den Gregal nicht.
Den Gregal, richtig, der hat das Tor dann gemacht, aber ja. Ogundu hat auch den Elfmeter mehr oder weniger provoziert, indem er den Wavro, den Abwehrchef der Wolfsburger, ein bisschen geschoben hat. Gut, die Hand muss er trotzdem nicht hochhalten, um den Ball abzuwehren, aber auch er war irgendwie beteiligt, Ogundu. Deswegen muss man sagen, es funktioniert gerade wirklich viel beim FC Augsburg.
Das ist so. Und weil du teilweise Kritik an Finn Dahmen geäußert hast, die natürlich inhaltlich richtig und gedeckt ist, möchte ich nur sagen, Finn Dahmen, der hat bislang 6 Spiele gegen Wolfsburg gemacht. Weißt du, wie viele Spiele der gewonnen hat gegen Wolfsburg?
6.
6, genau. Der hat bislang alle Spiele gegen Wolfsburg, zumindest als FCA-Spieler. Aber ja, hat er, nee, geht ja gar nicht, muss er sogar mehr sein. Nee, alle 6 Spiele gegen Wolfsburg hat er gewonnen, also ist Talisman. Und der FC Augsburg hat mit diesem Spiel den besten Rückrundenstart der Geschichte, zumindest jetzt, hingelegt. Wir haben ja das 6. Spiel der Rückrunde, deswegen ist es ein Muster, das jetzt noch nicht so, sagen wir, mega aussagekräftig ist. Trotzdem, in der Rückrunde steht der FC auf Platz 4, also klassische Champions League Sache. Das nur punktgleich mit der TSG Hoffenheim und punktgleich mit dem FC Bayern. Also schon nicht ganz schlecht. 13 Punkte hat man in der Rückrunde geholt. Das kann sich alles sehen lassen. Und weil du es vorhin gesagt hast, Ribeiro bei Startelfdebüt gleich getroffen, ist ja auch eine positive Erscheinung gewesen. Haben wir ja gesagt, jetzt ist es wirklich auch jemand, der dem Spiel besonders viel gegeben hat, fand ich wirklich auch wieder eine sehr positive Erscheinung.
Ja, absolut. Vor allem war es jetzt nicht so, dass es ja immer diese Kontersituationen waren, die eigentlich so angedacht waren vor dem Spiel, dass er in die Tiefe läuft und dann den Ball bekommt, sondern er hat auch wirklich den Ball gut festgemacht. Also er hat auch technische Fertigkeiten, hat man gesehen. Manuel Baum hat nach dem Spiel erklärt, mitunter ist er immer noch so ein bisschen im Jugendfußball, so hat er es ausgedrückt. Also er muss da schon noch erwachsener werden, wenn er so seine Tricks macht. Ich habe da so eine Szene im Kopf, als er den Ball dann nochmal hinterm Standbein rumzieht und so den Wolfsburger Abwehrspieler aussteigen lassen möchte. Also da muss er schon noch stabiler werden, das hat man schon gesehen. Andererseits hat er es beim Tor, wenn gleich mit ein bisschen Glück, hat das auch gut gemacht, hat noch den Grabara da getunnelt, den Wolfsburger Torhüter. Also ich finde, er hatte wirklich gute Ansätze, hat sich durch das Tor natürlich auch gleich noch zusätzliches Selbstvertrauen geholt. Bin jetzt mal gespannt, wie es dann gegen Köln aussieht, ob er da erneut seine Chance bekommt oder ob dann wieder dieser Rollentausch kommt gegen einen tiefer stehenden Gegner zu Hause, dass Michael Gregoritsch in die Startelf kommt. Hat sich ja auch beworben, einfach mit einem guten Tor, mit einem Elfmeter, kurz nach der Einwechslung, auch Sicherheit ausgestrahlt, war für ihn gar kein Thema, sagt er, war sich klar, dass er den Ball nimmt und reinhaut, also das ist, zeugt auch von viel Selbstvertrauen momentan, das einfach überall auf dem Platz verteilt ist beim FC Augsburg.
Ja. Jetzt hätten wir beinahe schon eine Kategorie angefangen, nämlich der Mann des Spiels, das greifen wir jetzt auf. Es gibt den Mann des Spiels, zumindest unsere User sind sich da aber nicht so ganz einig. Also wir haben ja, wie wisst ihr, wenn ihr uns öfter hört, auf WhatsApp, AZ Kompakt, FCA News, alle FCA News, könnt ihr meistens abstimmen, welcher Spieler Spieler des Spiels ist, so auch in diesem Fall. Und hatten wir selten, dass es in diesem Fall fast pari ist. Das ist ja auch ein bis dieser Podcast erscheint. Vielleicht hat sich es nochmal gedreht, aber so, wenn wir jetzt aktuell drauf gucken, sind es exakt gleich viele Stimmen für Ribeiro und für Alexis Claude Maurice, die beide ungefähr gleich viele Stimmen als Spieler des Spiels erhalten haben. Ich finde noch ganz kurz zu Ribeiro, ist von daher, finde ich, bemerkenswert, weil er A, ja wirklich nicht, wenn du jetzt die Statistiken anschaust, die der bislang hatte, ja, ist es nicht so, dass man sagen müsste, klar, dass der Typ mit einer breiten Brust kommt und sich sowas traut, auch sowas jetzt wie der angedachte Übersteiger da, solche Dinge, oder dass er wirklich aber von Beginn an so unbekümmert da aufspielt, das ist schon bemerkenswert, und auch, dass er eben nicht nur schnell ist, sondern dafür, dass er eigentlich ja eher nicht der klassische Zielspieler ist, auch viele Bälle festmacht. Also ich finde, das ist schon ein sehr viel, sehr belebendes Element, weil er auch viel unterwegs ist in der Angriffsformation des FC Augsburg. Aber wen würdest du denn? Würdest du den nehmen, den Ribeiro oder den Alexis Claude
Maurice? Den oder den anderen? Ich nehme den anderen.
Den oder?
Ich nehme den
neuen oder einen anderen?
Ich nehme den anderen, weil Alexis Claude Maurice für den FC Augsburg momentan wirklich die Lebensversicherung ist. Also ich finde schon, dass er einfach jetzt nach der Winterpause, ich weiß keine Ahnung, was mit ihm passiert ist, aber ich kann mir vorstellen, dass Manuel Baum schon auch seinen Anteil hat, weil er gerade im Umgang mit Spielern sehr gut seine Leistung, wollte ich schon sagen, aber im Umgang mit Spielern seine Vorteile ausspielen kann. Also deswegen, ich finde Alexis Claude Maurice, ich erkenne ihn irgendwie nicht mehr so wieder. Wir freuen uns alle, dass er wieder da ist. Der alte Alexis Claude Maurice hat er jetzt auch in den vergangenen 7 Spielen, 7 Assists, also 3 eigene Tore, 4 Vorbereitungen. Und ich schätze ihm eigentlich die Vorbereitungen noch höher ein, weil es wirklich die entscheidenden Dinge sind. Auch in Wolfsburg jetzt wieder dieser Pass auf Ribeiro zum 1:1, aber auch dieser Pass natürlich dann zum 3:2 von Redzepi. Claude Maurice hat gerade wirklich die Übersicht auf dem Platz, zieht das Spiel auch an sich, löst immer wieder ganz, ganz gut sich aus den Gegenspielern, aus den Situationen. Also deswegen für mich Alexis Claude Maurice auch in dem Spiel wieder der überragende Mann auf dem Platz.
Und vor allem, es ist jetzt auch schön zu sehen, wie er zusammen mit anderen spielt. Das war in der vergangenen Saison teilweise das Problem, dass man nur andeutungsweise gesehen hat, was er eigentlich für Kombinationsmöglichkeiten hat. Es lag vergangene Saison daran, dass man insgesamt nur 2 Offensivspieler hatte. Einer war Claude Maurice. Wenn er Glück hatte, war noch Philipp Tietz dabei, der meistens mit dem Tempo, sowohl was Sprinten als auch sonst angeht, nicht so immer dahinterhergekommen ist. Wenn du jetzt siehst, welchen Steckpass er spielt, wie er die Leute einsetzt, das hat man in der Form so noch nicht gesehen in der Hinrunde, weil es bekannte Probleme gab innerhalb der Mannschaft und bei ihm verletzungsbedingt nach der Verletzung gegen Crystal Palace war es, glaube ich, gell, im Test. Und das ist jemand, der jetzt eigentlich fast die beste Form aller Zeiten, finde ich, jetzt beim FC Augsburg hat, auch bedingt durch die Mitspieler und das System, das er jetzt hat, dass er eben nicht nur der alleinige Alleinunterhalter da vorne ist, der halt mit dem Ball irgendwas anstellen soll und ab und zu halt von seinen Distanzschüssen profitiert, sondern eben auch mit seinen Mitspielern die einsetzen kann.
Wenn er sich jetzt auch noch steigert beim Torschuss, weil da natürlich die Streuung schon auch irgendwie da ist, wenn er da wirklich jetzt noch genauer schießt, noch zielstrebiger wird, noch mehr Durchschlagskraft entwickelt, dann sind wir wieder bei dem Thema, das wir bei Claude Maurice schon mal hatten, dann ist er natürlich auch wieder ein Kandidat im Sommer für einen großen Transfer.
Mhm. Wird darauf hinauslaufen, das ist richtig. Ja. Also dass, wenn es halbwegs so weitergeht bei Claude Maurice, dass das ein Thema sein wird. Jetzt können wir uns vielleicht abschließend darauf einigen. Ich bin für Ribeiro und du bist für Claude Maurice als Spieler des Spiels. Ich finde halt mit Ribeiro, das ist ein Stürmer, den es so in der Form noch nicht gab im FCA-Kader und auch in dieser Form, und auch ein 20-Jähriger, der ja potenziell große Steigerungsmöglichkeiten hat, finde ich auch eine feine Sache. So, aber es gibt ja nicht nur diese beiden Spieler, sondern wir müssen auch über ein paar andere noch sprechen, die wirklich positiv herausstechen. Ich möchte zum Beispiel Kevin Schlotterbeck da auf alle Fälle aufhören, der einen Wahnsinnspass mal Mitte der zweiten Halbzeit gespielt hat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wen. Wurde dann auch kein Tor, aber der Packing-Werte waren, glaube ich, mindestens 6 oder 7. Also die Anzahl der Spieler, die er mit diesem Pass überspielt hat, ist jemand, der zwar keine Torgefahr aktuell mehr in der Form hat, wie er sie schon mal hatte, aber jemand, der mit dem Trainerwechsel extrem gut zurechtgekommen ist, Stichwort Kapitänsbinde, die hat er ja von Manuel Baum verliehen bekommen. Und auch so innerhalb der Mannschaft ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Spieler, Kevin Schlotterbeck, der sich wirklich jetzt auch steigert von Spiel zu Spiel und auch ein Sprachrohr. Das war er vorher zwar auch schon in der Mangelung von Alternativen, weil sonst gerne mal die Leute, weil es überschaubar ist, sagen wir mal, die Anzahl derer, die sich nach Spielern stellen. Ja, aber ist, finde ich, jemand, der einen großen Sprung gemacht hat, jetzt auch unter Manuel Baum, finde ich.
Aber ist auch immer vom Ergebnis abhängig. Ich habe es jetzt wieder mal festgestellt in Wolfsburg. Wenn man so spät noch einen Sieg holt, dann kommen die Spieler schon auch gerne zu einem und reden mit einem. Und da war eben auch Elvis Lecsbicay mit dabei. Den würde ich jetzt auch noch mit anführen. Hatte natürlich ein besonderes Spiel in Wolfsburg, ist da in der Jugend gewesen. Sein Vater ist dann noch Greenkeeper. Ganz viele Verwandte und Freunde auch im Stadion gewesen. Was ich aber wirklich sehr schön fand, dass er sich nicht nach diesem Siegtor das Jubeln verboten hat, wie es leider oft heutzutage so ist, aus Respekt vor dem ehemaligen Club. Warum auch immer. Ich finde es irgendwie ein bisschen affig, habe ich ja auch schon mal gesagt, weil es hat ja Gründe, dass man jetzt bei einem anderen Verein spielt. Deswegen fand ich das sehr erfrischend, dass er sich da sehr gefreut hat. Und wird auch eine spannende Personalie, Lecsbicay im Sommer, gibt ja Gespräche, sein Vertrag läuft aus. Dann bin ich mal gespannt, wie sich der Spieler oder auch der Verein da entscheiden. Zwischenzeitlich hat man das Gefühl gehabt, dass der FCA ganz froh gewesen wäre, wenn Lecsbicay nicht mehr beim FCA wäre. Andererseits hat er jetzt wieder mal gezeigt, warum er beim FCA ist und was für Qualitäten er hat. Also ich glaube auch fürs Mannschaftsgefüge ein wichtiger Spieler. Wird spannend auf jeden Fall.
Ich finde auch bezeichnend, was Lecsbicay gesagt hat. Ich habe es jetzt bei Sky auch gesehen. Es waren keine einfachen Zeiten hier. Die Familie ist da. Also da war schon auch ein bisschen Frust zu spüren, dass er, der jetzt erkennbar, wenn alle fit sind in der ersten Elf, dann wird er erstmal nicht so wahnsinnig viel spielen. Das war ja vielleicht auch Grund für den, ja, für die Entscheidung, erstmal weniger zu sprechen nach Spielen. Ja, also Lecsbicay, da weißt du halt immer, was du bekommst und was du normalerweise nicht bekommst. Ich finde aber, das ist ja unglaublich, den Schuss, den er da, der ist ja so platziert und scharf gewesen, als ob er eigentlich nichts anderes macht. Und er schießt da wirklich eher nicht so wahnsinnig viele Tore.
Er hat nach dem Spiel dann gesagt, das macht er eigentlich in jedem Training so ganz cool, so souverän und so. Aber ich glaube, er hat es ein bisschen mit einem Augenzwinkern gesagt.
Ja, also du kriegst halt jemanden, der defensiv abräumt, der gallig ist, potenziell keinen, der einen Übersteiger macht, sagen wir mal so.
Aber der einen guten Torschuss hat. Das muss man ihm wirklich attestieren. Es war jetzt nicht zum ersten Mal, dass er wirklich so einen gezielten, platzierten Torschuss hatte und dadurch ein Tor gemacht hat. Also das kommt schon immer mal wieder vor, jetzt nicht in regelmäßiger Häufigkeit, aber der weiß schon, wo das Tor steht.
Ich weiß noch, am ersten Spieltag der vergangenen Saison hat er auch mal eine Bude gemacht, die ich gesagt habe, nicht ganz schlecht. Ich glaube, das war gegen Bremen, genau.
Den hat er, glaube ich, richtig schön reingehuft. War das nicht sogar sein Fuß, der kaputt war, mit der Platte und Schraube drin?
Ja, genau. Das war nachdem er sich das Bein gebrochen hatte, mit dem zuvor gebrochenen, jetzt damals frisch verheilten Bein, hat er das Ding neigeschweißt. Wie man auf den Bolzplätzen in Eyjafjallajökull sagt. Ich finde auch, Elvis Lecsbicay ist eine Belebung für unsere Rubrik. Wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann ist es immer natürlich naheliegend, denn er macht eh nicht viele Tore. Immer wenn Elvis Lecsbicay ein Tor schießt, was vom King zu nehmen, von Elvis. Burning Love von Elvis ist es diesmal. Burning Love, die vielleicht immer noch in Teilen der Familie Lecsbicay für den VfL Wolfsburg vorhanden ist, kam ja als Flüchtlinge zuerst in der Nähe von Berlin in Deutschland an die Lecsbicays und hatten dann da qua des Talent des Sohnes ein Angebot von mehreren Vereinen. Am Ende ist es der VfL Wolfsburg geworden, weil der VfL Wolfsburg gesagt hat, Papa Lecsbicay, du darfst bei uns Greenkeeper werden. Und das ist er bis heute. Gut, dass er aus FCA-Sicht diese Überlegung nicht angestellt hat, sondern das 3-2 gemacht hat, hat den VfL Wolfsburg, ich fand es bemerkenswert, also klar weiß man das, dass das für die eine ganz schön heftige Nummer war, an der sie knabbern mussten, aber die waren ja völlig fertig, oder? Nach Spielende, also das war ja Weltuntergangsstimmung in Wolfsburg, oder?
Ja, ratlos, ich würde sagen, also absolut ratlos, weil man nicht weiß, wie man mit der Situation umgehen soll. Ich frage mich auch wirklich, du hast ja jetzt diese Spieler, du kannst ja jetzt nicht irgendwie die Spieler austauschen, die Transferperiode ist gerade vorbei, du hast viel Geld ausgegeben und du brauchst jetzt einfach einen Trainer, der irgendwie die Mannschaft in die Spur bekommt. Was aber wirklich schwierig ist, aus den Gründen, die wir vorher schon besprochen haben, weil du ganz viele Spieler hast, die, glaube ich, jetzt nicht unbedingt sich wirklich mit diesem Verein identifizieren, sondern die halt, wenn es irgendwie in die Binsen gehen sollte, am Saisonende ganz schnell wieder die Fliege machen. Also ich glaube, wirklich eine schwierige Situation. Also da hat ein anderer Verein, Traditionsvereine haben da eine ganz andere Basis. Ich würde da selbst Werder Bremen oder so jetzt in einer anderen Situation sehen als die Wolfsburger momentan, weil die Erwartungen einfach eine ganz andere war vor dieser Saison. Und jetzt steckt man da plötzlich mittendrin im Abstiegskampf. Und solange diese Mannschaft nicht kämpft, wird sie da auch nicht rauskommen. Schwierige Situation, wirklich. Und nochmal zu Elvis, das heißt, er darf nicht den Verein verlassen, weil dir sonst die Songs ausgehen.
Ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, gut, also so viele Tore macht der Mann jetzt ja auch nicht. Okay. Also, aber ja, besser wäre es halt einfach. Weil ich denke mal, das ist jemand, der jetzt wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, nicht die Unsummen an Gehaltskosten hat. Also ich würde mit ihm verlängern. Die Frage ist, ob er das möchte. Aber das ist jemand, der erstmal schön dicht macht im defensiven Mittelfeld. Also klar, wie gesagt, offensive Akzente normalerweise sehr überschaubar. Aber jemand, der zu dem Spiel, das der FC Augsburg oft hat und braucht, eigentlich schon ganz gut passt. Also mit dieser Galligkeit und dieser Griffigkeit. Also ich fände es besser, wenn man ihn mit einem neuen Vertrag ausstattet. Die Frage ist, ob er das überhaupt noch möchte. Weiß ich nicht. Ja, oder ob es vielleicht schon andere Angebote gibt. Ja, hörte sich ja zuletzt eher so ein bisschen gefrustet an. Und auch nach dem Spiel auch gegen Wolfsburg. So. Jetzt sind wir bei Manuel Baum. Manuel Baum ist klassischer Erfolgstrainer jetzt beim FC Augsburg und hat mit jedem Punkt, den er holt, ein weiteres Argument, auch wenn er das vielleicht gar nicht so intendiert hat, ein weiteres Argument für sich auf seiner Seite, um über den Sommer hinaus Trainer zu bleiben. Denn eigentlich ist es ja schon komisch, je erfolgreicher Manuel Baum jetzt ist, desto schwieriger wird es eigentlich für den neuen Trainer, der dann kommt, weil man immer dann sagt, naja, wenn es mit dir nicht klappt, dann haben wir noch den Manu bei uns im NLZ hocken. Also auch wenn Manuel Baum das, wie gesagt, selber nicht so intendiert hat, das glaube ich ihm, das nehme ich ihm ab. Aber wie sehr schätzt du die Chance ein, oder wie hoch schätzt du die Chance ein, dass Manuel Baum über den Sommer hinaus Trainer des FC Augsburg bleibt?
Boah, schwierige Frage. Wirklich eine schwierige Frage, weil wir wissen natürlich nicht, wir können jetzt nicht in die Glaskugel schauen, was so in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ich glaube auch nicht, dass der FC Augsburg jetzt weiterhin von Sieg zu Sieg eilen wird. Ich schaue alleine in den März, dann sehe ich die Gegner Leipzig, Dortmund, Stuttgart. Also ist schon wirklich ein anspruchsvolles Programm. Andererseits hat man sich jetzt unglaublich viel Selbstvertrauen geholt. Man hat gerade so gegen Mannschaften wie Leverkusen, Bayern, jetzt auch Wolfsburg, gegen spielerisch starke Mannschaften gesehen, dass der FCA da mithalten kann, dass ihm das gelegen kommt, dass er sogar selbst wirklich super schönen, ordentlichen Fußball spielen kann. Deswegen, ich bin da unschlüssig, aber natürlich mit jedem Erfolg steigt diese Erwartung und mit jedem Erfolg werden die Fragen mehr werden, was jetzt am Saisonende ist. Da werden die Fragen auch an Sportdirektor Weber kommen. Ich kann es wirklich schwer einordnen. Ich glaube, für Manuel Baum wäre es das Beste, er würde am Saisonende von sich aus wirklich aufhören. Andererseits, wenn man mal am Nektar geht, wie nennst du es immer so schön?
Vom süßen Nektar des Bundesliga-Trainer genascht hat. Ja.
Dann will man natürlich immer mehr. Und ich glaube, ihm gefällt momentan schon auch die Rolle, die er hat. Ist wirklich schwer zu beantworten momentan.
Mhm. Ich finde es trotzdem besser, wenn er nicht Trainer bleibt. Ich finde, also es ist herausragend, was er leistet und es ist wirklich bemerkenswert, wie er die Mannschaft, das hätte ich in der Form, sage ich ganz ehrlich, nicht erwartet, dass er die Mannschaft in so wichtigen Dingen auf Kurs bringt. Also wir haben ja gesprochen zum einen Comeback-Qualitäten. Ja, also wenn du unter der Wagner-Ära ein Gegentor bekommen hast, dann hattest du irgendwie auch nicht den Glauben, dass kann man nochmal umstoßen, diesen Bock, ja, oder man hat strukturelle Probleme während des Spiels, weil der Gegner irgendwas geändert hat, irgendwas gemacht hat, auf das der FC Augsburg vielleicht nicht so gut eingestellt war, dann hat es auch nicht funktioniert. Das ist bei Manuel Baum anders, es ist tatsächlich nicht mehr so risikobehaftet natürlich, was er spielen lässt, auch klar. Es ist so, dass er diese Mannschaft auch defensiv fit bekommen hat, aber trotzdem hat man gegen Wolfsburg gesehen, wenn man jetzt mal von vereinzelten spielerischen Rückschlägen mal absieht, wie Heiden war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, ist klar, oder Pauli auch nicht, aber es ist erstmal eine Grundstabilität in diese Mannschaft reingekommen und das ist schon bemerkenswert. Ich glaube aber trotzdem, dass es besser ist, wenn im Sommer ein neuer Trainer kommt, vor dem Hintergrund, dass Manuel Baum als Ideengeber im Hintergrund, das betonen ja alle Verantwortlichen, unglaublich wertvoll ist, wenn er jetzt wieder Bundesliga-Trainer macht. Ja, die Haltbarkeitszeit von Bundesliga-Trainer ist halt 2, 2,5 Jahre und dann geht's in aller Regel auch beim anderen Verein erstmal weiter, wenn überhaupt, oder nicht mehr beim alten Verein. Ich würde mir diese Kompetenz von Manuel Baum schauen, zu sichern als FC Augsburg und einen neuen Trainer. Der Vorteil ist ja wirklich, du kannst jetzt, je entspannter du die Saison eingehst, je früher der Klassenerhalt statt oder klar ist, desto entspannter kannst du ja nicht nur an neue Spieler, sondern eben auch an einen etwaigen neuen Trainer rangehen. Und natürlich schadet es nicht, trotzdem für alle Fälle einen Notfallplan im Köcher zu haben, der Manuel Baum heißt. Jetzt sprechen wir über das Vogelstadt-Trikot. Also, der FC Augsburg hat ein neues Trikot. Es ist das vierte Trikot. Also man kann theoretisch pro Saison ja übrigens 5 Trikots tragen als Bundesliga-Verein. Also man kann die 3 regulären tragen. Man hat ein Sondertrikot, das hat der FC Augsburg jetzt veröffentlicht. Und man kann im letzten Heimspiel schon das Trikot, das war ja vergangene Saison auch so, das Trikot der neuen Saison schon tragen. Also Trikot Nummer 4 wird zum Einsatz kommen gegen den 1. FC Köln am Freitagabend, nächstes Heimspiel. Und das aktuelle Vogelstadt-Trikot erinnert an die große Familie der Stadt, die die Fuggerei Jakob Fugger genau gesagt gegründet hat. Kann man bis heute noch für 88 Cent im Jahr wohnen. Vorausgesetzt, man ist katholisch, hat keine, wie war es gerade mal, man sagt jeden Tag 3 Gebete für Jakob Fugger. Und man hat ein polizeiliches Führungszeugnis, das keinerlei Probleme macht. So, und mit diesen Farben, die auf dem Trikot sich wiederfinden, also Bronze Bronze und Blau und dieses Fuggergelb, wird sozusagen an die große Fuggerzeit erinnert. Ja, ist sehr kongruent mal wieder, spiegelt die Geschichte der Stadt weiter. Was sagst du dazu?
Es ist Bronze, es ist Kupfer, oder?
Ja, stimmt, es ist Kupfer.
Richtig. Kupfer, ist Kupfer und Leinen und die bestimmten Farben. Und ich sag mal so, ich finde es gewöhnungsbedürftig. Ich sag, das Römer-Trikot war natürlich schon was anderes. Da war der Hype auch groß. Beim Fuggerstadt-Trikot, dieser rosafarbene Kragen, gewöhnungsbedürftig, absolut. Ob man so ein Sondertrikot wirklich braucht, kann man auch drüber streiten. Das Kuriose ist ja, dass es der FCA gar nicht so geplant hatte, sagt er selbst. Aber es ist auch das 500. Spiel am Freitag gegen Köln, das 500. Bundesligaspiel. Also der Anlass ist ja dieser 500. Todestag von Jakob Fugger. Und zugleich hat der FCA auch das 500. Bundesligaspiel. Wenn man so mag, hat man jetzt auch ein Sondertrikot zum 500. Bundesligaspiel. Fällt alles schön auf einen Tag. Ja, dieser Trikot-Wahnsinn, ich weiß, Trikots bewegen die Fans, die emotionalisieren. Mir ist es einfach inzwischen zu viel, vor allem, weil halt auch viel Kommerz einfach dahinter steckt, dass man da nochmal ein Trikot verkaufen kann. Du hast richtig gesagt, man kann in der Bundesliga alleine 4 Trikots tragen oder 5 sogar. Wenn man international spielt, hat man auch noch irgendwie ein Champions League oder Europa League Trikot. Also das kommt noch dazu. Also dann kannst du dir irgendwie in einer Saison 6 Trikots von deinem Verein zulegen. Ich finde das alles schon sehr inflationär. Bräuchte ich nicht. Mhm. Aber das erklärt vielleicht auch, warum die Designs mitunter sehr komisch wirken, gewöhnungsbedürftig. Wenn man sich immer was Neues einfallen lassen muss, ist natürlich auch schwierig.
Mhm. Mir ist, also ich finde das Trikot okay, also ich sehe, wie hart es abgefeiert wird stellenweise, da gehe ich exakt auch nicht ganz mit. Ich finde es auch schön schlicht gehalten und immer eigentlich schon, ja, schön, wenn auf die Geschichte eingegangen wird. Mir ist dieser Influencer-Hype mittlerweile echt zu viel. Also mir wurden auf Instagram stellenweise Leute angezeigt, lauter Unboxing-Videos von irgendwelchen Dudes, die ich noch nie gesehen habe, die halt Post vom FCA bekommen haben, in Form dieses, guck mal, pack mal das Fuggerstadt-Trikot aus. Ja, ich glaube, das muss man heute so machen. Ja. Ja, genau. Deswegen, Fuggerstadt-Trikot gibt's und sieht, ja, ist okay. Doch. Also, oder es liegt vor allem im Auge des Betrachters, ist in Ordnung, ist es halt jetzt auch nicht klasse. Für den ganz klassisch kleinen Geldbeutel, also ich glaube 94 kostet das regulär ohne Flock und ohne Bundesliga, muss man sich überlegen. Getragen wird das Ganze einmal am Freitag gegen den 1. FC Köln. Was gibt's noch zu sagen? Ich fand noch gut ein Zitat von Manuel Baum, nämlich, muss ich es kurz hersuchen, da geht's um den neuen Stürmer, Uchenna Ogundu. Ugene Ogundu, haben wir alle gemerkt, der ist 7 cm kleiner als bei Wish bestellt gekommen.
Haben wir gemerkt,
also nein,
ja.
Bei Transfer.
Haben wir gemerkt.
Haben wir gemerkt. Ist es jetzt eigentlich korrigiert? Weiß man das schon? Ich glaube nicht, oder? Weil wir hatten ja letzte Woche gesagt, also Ugene Ogundu, der FC Augsburg hat gewusst, der Mann ist nur 1,81 groß. Bei Transfermarkt.de wird er oder wurde er lange Zeit mit 1,88 eingegeben. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Es ist jetzt aktualisiert, tatsächlich.
Er ist geschrumpft.
Jetzt ist es auf Transfermarkt.de.
Er ist tatsächlich geschrumpft.
Genau, er ist binnen einer Woche auf Transfermarkt.de um 8 cm geschrumpft. Das tut keinen Abbruch in der Begeisterung, die beim FC Augsburg über Ugene Ogundu herrscht. Und Manuel Baum hat gesagt, Ugene Ogundu ist jetzt die erste Woche da. Was mir an ihm gut gefällt, ich glaube, der hat schon extrem viele Deutschstunden gehabt. Er begrüßt mich schon mit Servus. Also ist eigentlich ein Native Speaker mittlerweile,
absolut,
weil er Servus sagen
absolut.
Kann.
Absolut. Also wer Servus sagen kann, der kann, also ich werde mal anfragen, vielleicht kann er ja schon deutsche Interview machen jetzt dann in der nächsten Woche.
Mhm. Genau, deswegen kann ich kann auch Hola, ¿qué tal?
Ja, ich kann Konnichiwa als alter Japaner.
Genau. Deswegen, nein, aber Ugene Ogundu, sind wir mal gespannt. Für viele Kopfballtore macht er potenziell wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber spricht schon gut Deutsch. So, jetzt haben wir noch eine weitere Mail. Übrigens, wenn ihr uns schreiben wollt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, sollte zwar bekannt sein, aber viererkette@augsburger-allgemeine.de ist die Adresse. Und da könnt ihr schreiben mit Rückmeldungen. Das haben tatsächlich die beiden Damen zu Beginn des Podcasts gemacht, die Bettina und die Claudia. Und wer uns auch geschrieben hat, war der Markus Kast. Hallo, der uns mit großem Lob natürlich überschüttet und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, er hat große Interesse daran, dass wir die Rubrik, die wir letzte Woche angegangen sind, so mehr im Spaß, News vom Ex. Damals ging es um Sandro Wagner, News vom Ex, dass wir die fortführen. Nicht immer mit Sandro Wagner, bitte. Nicht nur Sandro Wagner. Ist okay, Markus. Machen wir. News vom Ex gibt's auch. Es gibt noch einen anderen Ex, der, wo sich hinschauen lohnt. Ich finde, das ist bemerkenswert. Lukas Petkoff. Gebürtiger Friedberger hat bis vor anderthalb Jahren beim FC Augsburg unter Vertrag gestanden, ist jetzt bei der SV Elversberg und rockt da die zweite Liga hart. Hat am Wochenende beim 3:1 gegen Braunschweig 2 Tore, 1 Vorlage. Also waren allen 3 Elversberger Treffern beteiligt und ist insgesamt eigentlich der Mann der Stunde gerade bei der SV Elversberg und irgendwo auch in der zweiten Liga. Hat in den letzten 5 Spielen 5 Tore, 2 Vorlagen, insgesamt 7 Tore, 5 Vorlagen. Also ist einer der Faktoren dafür, dass Elversberg entgegen aller Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen auch in der Saison im Aufstiegsrennen mitmischt. Lukas Petkoff, war das so abzusehen hier bei uns?
Ich kann mich noch erinnern, damals in Südafrika war er auch noch im Trainingslager mit dabei, aber hatte man keine Verwendung für ihn, hat ihn dann auch irgendwie auf der rechten Seite spielen lassen, aus Mangel an Alternativen, obwohl er ja Linksfuß ist. Also irgendwie nie richtig angekommen hier, aber war ja nicht der erste und letzte FCA-Jugendspieler, der keine Chance bekommen hat. Könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt inzwischen nicht mehr so der Fall ist. Dass man da schon jetzt mehr ein Auge drauf hat, dass solche Spieler jetzt auch im Kader einen Platz bekommen, dass solche Spieler dann auch ihre Chance bekommen, in der Bundesliga mal ein paar Minuten zu sammeln. Absolut eine spannende Personalie. Ist jetzt nicht der erste Spieler, der plötzlich in einem anderen Verein seine Leistung zeigen kann.
Und ist jetzt auch seit geraumer Zeit schon Nationalspieler für Bulgarien. Also hat familiären Hintergrund, hat auch einen bulgarischen Pass offenbar und hat schon 8 Länderspiele für Bulgarien gemacht. Das letzte im Oktober 25 beim knappen 1:6 gegen die Türkei. Danach war er in 3 Spielen nicht mehr dabei, aber sagen wir auch, das wird wahrscheinlich, wenn er die Form hält, ist er, glaube ich, auch in Bulgariens Nationalauswahl nicht mehr aufzuhalten. Aber nein, Lukas Petkoff, tatsächlich sehr präsenter Spieler gerade in der zweiten Liga. Boah, 25 Jahre, also auch nicht mehr zwar ganz jung, aber jemand, der auf alle Fälle in der zweiten Liga einen großen Schritt gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten. Ja, ich glaube, dann hätten wir es aber so im Wesentlichen. Oder gibt's noch was?
Nee, ich wüsste jetzt nicht.
Nee.
Ich könnte jetzt noch was sagen. Nee, ich könnte noch ein bestimmtes Wort sagen, aber das sage ich jetzt nicht.
Das sagst du tatsächlich nicht. Und dann gucken wir noch auf die nächsten Spiele. Also Freitag gegen den ersten FC Köln. ist eine Mannschaft, die absolut zu schlagen ist, die schon mal bessere Form, Formfaktoren gehabt hat, besseren Lauf gehabt hat, kannst du vor allem zu Hause schlagen. Solltest du vielleicht auch schlagen, weil, wir haben es ja angesprochen, der März dann recht knackig wird mit Leipzig, mit Dortmund und mit Stuttgart. Aber gegen Köln ist definitiv noch was zu holen, oder?
Ja, vor allem mit dem Selbstvertrauen, das die Mannschaft sich jetzt geholt hat in den vergangenen Spielen. Also man hat jetzt wirklich viele Punkte geholt. Man zählt zu den besten Rückrundenmannschaften. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Jetzt denkt man sich ja, jetzt kommen die Kölner zu uns ins eigene Stadion. Das ist eher so eine Durchgangsstation auf dem Weg nach oben. Ich glaube aber, dass Manuel Baum und Benny Weber da schon die richtigen Worte finden werden. Vor allem, wenn man so eine kleine Serie mal startet, dann will man natürlich, dass die immer aufrecht erhalten bleibt. Wir haben das auch schon beim FC Augsburg miterlebt. Da wurde dann immer die Null gehalten und das steigert sich dann immer. Und ich glaube wirklich, es ist noch einiges möglich in dieser Saison. Jetzt das Heimspiel gegen Köln gewinnen, dann kann man ja schon fast einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen. Und dann, ja, nach oben vieles offen, nach unten abgesichert. Könnte eine langweilige Saison werden dann am Schluss natürlich auch, aber es kann auch eine Saison werden, in der man noch wirklich diesen einstelligen Tabellenplatz, der auch irgendwie immer rumgeistert beim FC Augsburg, den dann vielleicht sogar noch erreichen kann.
Mhm. Ja, und vor allem auch nochmal, je früher du den Klassenerhalt unter Dach und Fach hast, desto besser ist es für deine Saisonplanung, weil du da eben ganz anders auf etwaige neue Spieler oder eben auch Trainer hinzugehen kannst, auch wenn es jetzt vielleicht am Ende nur ein vermeintlich langweiliger Platz 9 werden sollte. Ich glaube aber gar nicht, dass es so langweilig wird, weil du wirst immer, oder wir werden auf alle Fälle immer nicht müde werden, sollte es mit dem Klassenerhalt eigentlich schon einigermaßen safe sein, hinzuweisen, dass ja sogar Platz 7 reichen könnte unter bestimmten Umständen. Das immer wieder, möchte jetzt das Fass gar nicht groß aufmachen, aber es gibt ja zwei Champions-League-Plätze, die über die UEFA-Wertung, Jahreswertung vergeben werden. Da schaut es tatsächlich bei Deutschland gerade ganz gut aus und dann könnte ja auch wenn Bayern gegen Leverkusen zum Beispiel im Pokalfinale spielt und die belegen die ersten vier Plätze oder einen der ersten vier Plätze, dann wird ja der Euroleague-Platz ja auch wieder über die Liga vergeben und dann würde sogar Platz 8, das hat ja dem ersten FC Heidenheim vor zwei Jahren gereicht, um international zu spielen, da würde das dann auch noch reichen. All das werden wir beharrlich weiter droppen, wenn es so sein sollte. Aber jetzt erstmal, dass ich gegen Köln gewinne, ich finde auch, der Blick nach oben, um jetzt mal auch, sagen wir, seriös zu werden zum Ende der Folge, verbietet sich, finde ich, allgemein dahingehend noch, dass die Schwankungen auch immer noch recht groß sind. Also Wolfsburg war ein großer Schritt nach vorne und allgemein, wir haben es besprochen, gibt sehr viele sehr gute Ansätze. Aber du hast natürlich auch immer wieder Spiele dabei, die wie gegen Heidenheim, wo du froh sein musst über diesen Elfmeter, weil sonst weiß man nicht, ob der FCA da wirklich ein Tor gemacht hätte. So. In diesem Sinne, in einer Woche hören wir uns wieder, wenn wir wissen, wie das Freitagabendspiel gegen den 1. FC Köln ausgegangen ist. Ich sage vielen Dank, Johannes.
Bitteschön.
Und wir sagen an euch, danke fürs Zuhören, danke fürs Weitersagen. Tut das bitte reichlich, sagt weiter euren Freunden, Bekannten, anderen FCA-Fans, dass es uns gibt. Und wenn ihr was anmerken wollt, Lob, Kritik, ne? Wortwiederholungen aller Art.
Jederzeit willkommen. Wir sind für jedes Feedback dankbar.
Ja.
Außer genau. Beleidigungen. Finde ich nicht so gut. Beleidigungen, Beschimpfungen lassen wir lieber, aber sonst nehmen wir jedes Feedback an.
Ja, ich würde sogar, ja, doch, tatsächlich alles. Ja. Okay, in diesem Sinne, vielen Dank und eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Servus.